Hallo, verehrte WIMAF-Zuhörerinnen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und trotzdem habt ihr euch entschieden, den jüngst von der NATO und der UN gleichzeitig zum Podcast der Menschenrechte erklärten Podcast einzuschalten. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Satz angefangen hat, aber Hauptsache er hört irgendwann auf. Und das war eine absolut richtige Entscheidung von euch. Ihr steht auf der richtigen Seite, eure Ohren hören in die richtige Richtung. Alles, was ihr tut, ist in diesem Moment richtig, denn ihr hört WIMAF, den Podcast mit Herz, den Podcast aller Podcasts, die Mutter aller Podcasts im Grunde genommen. Und dieser Podcast würde überhaupt keine Erwähnung finden auf den wichtigen Rängen dieser Weltgeschichte, wenn ich den alleine machen würde. Dann wäre das so ein Podcast, der irgendwie, da würde man sagen, dieser Podcast riecht wie nasser Hund, würde man sagen. Aber das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Die Veredelung dieses Podcasts, das, was diesen Podcast zu absolutem Podcast Gold, vielleicht sogar Titanium oder zu Podcast, wie heißt nochmal das Metall von Wolverine, weiß ich auch nicht mehr, Equilibrium macht, bin nicht ich, sondern das ist die Frau, mit der ich diesen Podcast zusammen bestreiten darf. Und sie sorgt dafür, dass Qualität in diese heiligen Audiohallen Einzug hält. Und sie singt engelsgleich. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Wie heißt das Metall in Wolverines Klingen? Aus dem Wolverines Klingen sind?
Ich wusste das mal.
Ich auch.
Ist das nicht irgendwas mit A? Adamantium?
Adamantium,
oder so?
Genau.
Also es gibt auf jeden Fall irgendwas, was Adamantium heißt, ja. Aber ob es das ist, wieder mal so, unsere Hörer kriegen wieder so ein unangenehmes Kribbeln im Hals.
Die Marvel-Filme machen wir erst nächstes Jahr im Dezember. Dieses Jahr sind wir ja
das Gott sind noch mehr als 13 bestimmt,
ja,
oder?
Ich glaube auch, das sind wahrscheinlich 26 oder
also
so.
Also fangen wir bitte im Februar aber an.
Auch heute haben wir wieder einen Gast. Es gibt zwar Folgen, die wir alleine bestreiten, aber viel schöner ist es, wenn wir jemanden dabei haben. Vor allem, wenn es jemand ist wie heute. Sie war schon einige Male bei uns zu Gast. Sie und Maria führen zusammen die wichtigste Firma Deutschlands. Und
Adamantium ist richtig.
Adamantium ist richtig.
Und wusstet ihr, dass Wolverine Englisch Vielfraß heißt? Wollte ich nur kurz.
Und natürlich haben auch Maria und
ich
sie zusammen.
Ich bin Wolverine.
Maria und sie haben zusammen das Podcasten erfunden, hier in Deutschland und für die ganze Welt.
Absolut.
Und
absolut.
Sie kennt sich aus wie keine zweite. Ja. Herzlich willkommen.
Ich habe auch Brille tragen erfunden.
Jetzt lass mich doch mal hier unseren Gast begrüßen, bevor du hier die ganze Zeit reinkeilst. Herrgott nochmal.
Ich bin Kylie Minogue. Okay, ich habe schon den zweiten Kaffee.
Hallo Frieda.
Hi.
So. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Ich freue mich tierisch das. Also je lieber ich Leute habe, desto respektvoller.
Ich freue mich tierisch das. So sagst du es gerade.
Wow.
Du hast wirklich schon einen zweiten Kaffee getrunken.
Und wo wolltest du nochmal diese neue Wohnung, die du anmietest, wo in Berlin soll die sein? Einfach, dass die Hörer wissen, dass sie für dich mitgucken.
Ich freue mich tierisch das.
Ich bin nicht Martin Semmelrock.
Doch, nach dem zweiten Kaffee schon.
Keine Martin Wolverine Lorenz.
Ja.
Ich wollte nur sagen, ich freue mich sehr,
Kylie Semmelrogge,
dass Frieda da ist.
Das ist ein neuer Spitzname.
Apropos reinkeilen. Du kleiner Frechdachs. Ich wollte nur sagen, je lieber ich unsere Gäste habe, desto respektloser bin ich natürlich. Deswegen habe ich diese ständige Na, auf so einer liebevollen Ebene.
Ja,
weil man sich,
also für mich ist alles wie immer.
Weil man sich übereinander lustig machen kann. Ihr wisst doch, was ich meine. Okay, wow.
Wir waren gerade kurz nervös, weil du an den Reglern was gemacht hast. Waren wir zu laut?
Nö, ich glaube, Nils war deswegen nicht nervös, Frieda. Das kannst du mal für dich behalten. Die Nervosität, wenn jemand an die Regler geht, hast du erfunden vielleicht. Wo wir heute schon Sachen erfinden. Ja, es klang nur gerade etwas laut, deswegen wollte ich da nochmal bei, wie man so schön sagt.
Ist auch ein neues Mischpult, muss man dazu sagen.
Ja.
Große Aufregung.
große Aufregung. Es ist sehr hübsch, es ist sehr bunt und ich finde es sehr niedlich beklebt. Hier ist ein Kopfhörer drauf gemalt.
Sind da eigentlich
hier
schon Sounds drauf?
Kopfhörereingang.
Sind noch keine Sounds drauf, ne? Wenn man hier mal. Das ist gut. Danke, vielen Dank, Dankeschön. Oh, den werden wir heute oft benutzen im Bad.
Oh, ihr wisst, dass nur ich hier dran bin. Das ist natürlich der Hammer. Leute, ihr könnt euch hier auf einiges gefasst machen heute.
Sollen wir noch gucken, was auf der anderen kommt? Vier Buttons haben wir noch?
Komm, vier, die machen wir noch.
Ah ja, das, der ist gut für dich? Die-
Ist das nicht so ein bisschen, wenn man einen Witz erzählt und keiner reagiert?
Nee. Hä?
Die Stille danach? Was bedeutet das?
Das die Zeit läuft ab.
Ach so, wenn ich was überlege oder was?
Ja, oder wenn weil du so lange brauchst. Warte mal, hier ist nichts drauf.
Ach, ich glaube, wenn kein Licht drauf ist, ist nichts drauf.
Ah, das
so,
ist meiner.
So stellst du mich jetzt immer vor,
so
bitte.
So klingt es, wenn ich aufstehe.
Weil dir dann die Sonne aus dem Arsch kommt, oder was?
Weil dann die Sonne aus allen Ärschen kommt. Danke, vielen Dank.
Hast du gemerkt, wie Frieda jetzt sind? Okay, Leute, jetzt reicht's. Oh nee, ich hab Spaß für 10. Ich glaube nur nicht, dass wir heute nochmal irgendwie zum Film kommen.
Aber wir versuchen dich nur zu schützen, weil du uns ja vorhin gesagt hast, dass du keine Notizen hast.
Naja, aber dafür kenne ich den Film fast auswendig. Ich finde, das zählt.
So, Frieda.
Das finde ich auch.
Ach so, ihr seid jetzt Freunde, oder was?
So, Maria nimmt einen Schluck von ihrem Kaffee.
Ach so, ich dachte, weil wir zu...
Wie lange wird es dauern, bis sie fortfährt?
Ich finde euch ja Hammer. Wir reden heute über den Film Der Aufstand, Teil 9.
Jawohl.
Der vorletzte Teil der alten Filme. Ich hoffe, ihr habt alle meine Anführungsstriche gehört. ist, glaube ich, der vorletzte der alten Film, ne? Haben wir gesehen.
Ja.
Jetzt kommt noch Nemesis, Favorit von vielen. Und dann rennen wir auch schon auf die neuen Filme zu. Frieda ist die Einzige, die sich ihren Film wünschen durfte.
Darf ich auch sagen, warum?
Also, ich wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, aber also deswegen sehr gern.
Es gab so eine kleine Freundinnen-Situation, möchte ich es nennen.
Stimmt.
Als Maria relativ schnell sehr, sehr selbstsicher den Benedict Cumberbatch-Film an Sophie vergeben hat, ohne in Betracht zu ziehen, dass wir uns schon viel, viel länger kennen und sie schon viel, viel länger weiß, dass ich Benedict Cumberbatch auch sehr liebe. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das meinen Anspruch auf den Film begründet, aber es hat zumindest,
es begründet es insofern, dass du dir dann wenigstens
meinen aussuchen durfte, ja. Entschuldigung vielmals. Genau.
Es stimmt, dass ich den mit Benedict Cumberbatch an Sophie gegeben habe. Das stimmt.
Das musst du auch zugeben.
Ich bin schuldig im Sinne der Anklage.
Und auch ziemlich sofort, ohne nachzudenken.
Ja, weil ich dachte, sonst macht sie nicht mit.
Naja, ist ja auch
bei
okay.
Dir wiederum wusste ich, du und ich und unsere gemeinsame Liebe für Captain Picard wird uns auch an anderer Stelle zusammen.
Und ich freue mich ja auch für Sophie. Also es ist ja auch ist ja nicht so.
Den wollte ich
Wieso
nicht.
Wieso machst du jetzt die Uhr an?
Weil ich den nicht wollte. Ich weiß auch nicht, was ich wollte. Ich glaube, den hier.
Nee, ist schon... Ich freue mich tatsächlich auch über Der Aufstand. Ich weiß nicht, schlauere Menschen hätten sich vielleicht einen besseren Film ausgesucht, aber ich liebe Der Aufstand.
Hast du den jetzt quasi aktuell nochmal geguckt?
Ja, gestern Abend. Ganz brav.
Wir auch.
Aber ich habe ihn tatsächlich...
Wir waren auch brav.
In meinem gut zu wissen.
Es gibt übrigens Kuchen, Frieda.
Sehr gut. Ich werde gleich mal ins Mikrofon schmatzen. Ich habe den gestern nochmal gesehen. Ich habe ihn aber auch so oft in meinem Leben schon gesehen, dass ich... mich in dem sehr zu Hause fühle.
Für mich hat der Film insofern was Besonderes, dass er mein erster Star Trek-Film war. Ich habe ihn im Kino gesehen, bevor ich hatte dann noch nicht, also es war meine erste Begegnung, glaube ich, richtig so mit Star Trek. Also ich habe vielleicht vorher mal irgendwie eine Folge oder so im Kino gesehen, im Fernsehen von den Serien, aber ich habe es nie so geguckt als Fan. Und da sind wir mit dem Freundeskreis einfach nachmittags mal ins Kolosseum auf der Schönhauser Allee in Berlin weil irgendwer so ein 10er-Kino-Ticket hatte, wo er 9 Freunde mitnehmen könnte. Das hat er irgendwie im Radio gewonnen. Und dann sind wir alle in diesen Film gegangen, weil die Person sich das halt aussuchen durfte. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Aber ich weiß noch, dass wir alle so, oh, Star Trek, also konnten wir nichts mit anfangen. Und dann fanden wir den Film alle super. Und das war meine erste Berührung mit Star Trek. Weil wir alle schon so gelacht haben über diese Szene, wo Captain Picard dieses Perlenband auf den Kopf gesetzt bekommt. Es ist auch viel, ist sehr witzig. Der Film, finde ich, so die Dialoge und so, ist sehr witzig.
Und der hat halt, was ich echt, sorry, Nils, kommt überhaupt gar nicht, ich habe so den Eindruck, du willst irgendwie, aber ne.
Nee, gar nicht.
Nils will immer.
Eine der Kritiken war ja, dass der Film tatsächlich, und der hat ja auch, also, ich sag mal, Mängel, Schwächen,
ein Mängelfilm. Ah, ist ja, ein Mängelexemplar. Ja.
Und ich glaube, irgendeine Kritik war auch, dass der halt irgendwie eine, noch nicht mal bessere, aber halt irgendwie eher eine Fernsehfolge ist. Aber das ist das, was ich an dem so liebe, dass der halt wirklich im Prinzip sich anfühlt wie eine Next Generation Folge.
Das hast du auch gesagt gestern Abend. Nils hat ihn gestern das erste Mal gesehen, muss man dazu sagen. Und genau das war Nils Eindruck, dass es sich eher angefühlt hat wie eine Folge, als wie ein kompletter Film.
Aber deswegen mag ich den gerne.
Ja?
Also das ist einer der Gründe, warum ich den sehr gerne mag.
Ich war überrascht, wie wenig passiert.
Das stimmt auch.
Also so aus meiner Erinnerung einfach. Und ich fand ihn trotzdem schön, weil ich einfach mich gerne auch in dem Universum aufhalte. Und jetzt, ich bin froh, also ich habe die Kirk-Filme auch jetzt geliebt, aber ich bin einfach sowieso froh mit Data und Picard wieder verbunden zu sein. Deswegen habe ich mich einfach gefreut, mit denen abzuhängen. Zumal es ja auch Data-lastig ist, der Film, was für mich nie genug sein kann. Und schon allein wegen der Szene, wo sie beide singen, bin ich schon, und Worfs Gesichtsausdruck dazu, da bin ich schon sold, wie man so schön sagt. Nee, das ist ein englisches Wort, das heißt, dass ich mich dieser Idee anschließen kann.
Sehr gut ist es immer mit dieser kleinen Pause davor. Ja. Warum lasst ihr den Regler nicht einfach gleich auf?
Das verstehe ich auch nicht, aber ich mache es bei Nils. Ich ziehe
den immer wieder runter. Ich würde ihn oben lassen.
Ja?
Ja.
Geht vielleicht okay. Dann schneller.
So. Ja, ich fand den ganz schön mau, den Film, muss ich sagen.
Ja.
Ich finde den echt, also ich meine, um die Hörer kurz reinzuhören.
Wir holen die Hörer kurz mal rein.
Für die mag das jetzt verwirrend sein, aber wir gucken den gerade unchronologisch. Also wir sind jetzt quasi noch, wir müssen noch den letzten Film mit Kirk gucken.
Genau, wir müssen 7 und 8 noch gucken.
Genau.
Und das ist jetzt schon 9. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, die wirklich diesmal chronologisch zu machen und zu gucken. Da wir aber unbedingt Frieda dabei haben wollten und Frieda nicht in Berlin lebt und wir uns jetzt quasi diesen Tag, wo sie aus anderen Gründen in Berlin ist, schnappen, sind wir gerade, und wir haben noch versucht, 7 und 8 trotzdem davor zu gucken, haben es aber einfach nicht geschafft.
Ist
er, deswegen.
Ja. Ging einfach, ist auch egal, wir haben einfach viel zu tun und versuchen irgendwie diese 13 egal, Filme dann dazwischen zu schieben. Und dann kommt sowas manchmal vor, und das ist jetzt quasi der erste Film, den ich jetzt mit der neuen Crew geguckt habe. Ich meine, ich hätte den auch schon mal so halb gesehen, aber ich muss sagen, der war wirklich richtig lahm. Da passiert echt gar nichts in dem Film. Also für euch, das mag ein Fanservice sein, für euch ist das wahnsinnig lustig, diese ganzen Gags, aber für jemand von außen ist das der langweiligste Star Trek-Film, weil da nichts passiert. Es gibt auch gar keine Bedrohung. Also so, es geht darum, dass ein Dorf mit 600 Leuten bedroht ist, und er sagt ja so der ganze Picard, das sind 600 Leute, wo er dann auch sagt, ja, jeder Mensch ist wichtig und so, aber es ist echt gar, also wenn ich an alle Filme davor denke, wo immer die Welt sozusagen in Gefahr war. Und hier geht es jetzt um ein Dorf mit 600 Leuten. Das ist echt alles so lulli.
Hier erfahren wir also, dass Nils keine Filme spannend findet, in denen weniger als 600 Leute bedroht werden. Also auch, falls ihr ihm Filme vorschlagen wollt, wo es irgendwie um eine Familie geht oder eine Person, die gerettet werden muss, nicht interessant für Nils.
Das ist
Kindergarten.
Minimum 600 Leute müssen bedroht werden, sonst gilt es für Nils einfach nicht.
Nee, das stimmt ja nicht. Aber jetzt im Star Trek-Kontext und im Star Trek-Film.
Aber das ist doch totaler Bullshit. Ich meine, wir fiebern doch auch mit, wenn nur Spock in Gefahr ist.
Aber selbst in einem Film, wo nur Spock in Gefahr ist, ist immer noch die ganze Welt bedroht. Es geht in dem Film hier um nichts. Es ist auch so ein totales Scheißvolk. Und dieser Planet ist auch ätzend. Der Film ist auch so kitschig. Der fängt ja nicht mal mit der Star Trek-Musik an, sondern der fängt
kitschig.
Mit so einem und dann sind wir so in so einer Plastik-Toskana. Ja, mit so einer Lutscher Balladenmusik. Und dann sind wir in so einer Plastik-Toskana, wo du denkst, so stellt sich ein Amerikaner die Toskana vor.
Das stimmt. Und wahrscheinlich auch voll irgendwie, übrigens in dieser ersten Szene gleich, sorry, ja. Dass
ich finde es gut, dass du redest.
Dass der Rasen, der im Vordergrund ist, da wo die Stadt ist, sehr, sehr viel grüner ist als der Rasen im Hintergrund. Naja. Das ist richtig, was Rollrasen ist.
Ja, und genau. Was der ist auch sehr gleichmäßig.
Ja.
Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob es echter Rollrasen ist oder Plastikrollrasen. Haben wir jemanden hinrutschen? Den hatte der grüne Knie. Also, das stimmt. Dieses ganze Dorf sieht wirklich ein bisschen. Ich finde vor allem geil, dass alle Frauen diesen 90er-Pony haben, wo nur so einzelne Strähnchen. Aber wirklich alle.
Ist sowieso auch immer diese Vorstellung, finde ich immer grundsätzlich geil. Wie man sich auch jetzt oder halt vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren vorgestellt hat, wie das Leben in der Zukunft und auf anderen Planeten aussieht, ja. Was halt immer bestimmt ist von der Mode, die gerade irgendwie
total.
Hip Nein. ist.
Total.
Und was gerade so. Und dann das aber so ein bisschen aufgepeppt. Mhm. Wie meine Mutter sagen würde.
Wickeltops waren offensichtlich ein Riesenthema zu der Zeit in der Bravo.
Entschuldigung.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass der Film besser funktioniert, wenn man schon in Love mit den Charakteren ist.
Auf jeden Fall. Und ja, der macht doch ansonsten an vielen Stellen keinen Sinn, glaube ich.
Wenn man den nicht. Ja, macht aber keiner von den Star Trek-Filmen. Aber. Wenn man sozusagen, wenn du Data schon lange kennst, bist du halt erstmal gefesselt, was ist mit Data los in der ersten Viertelstunde? Ja. Warum, was passiert da mit ihm und warum ist der plötzlich und ist, also weißt du?
Aber es ist doch sofort klar, dass er da was Blödes enttarnt. Also das kapiert man doch sofort.
Aber naja, also er arbeitet ja zusammen, also in diesem, also um es kurz mal zu erklären. Für die Hörer, weil ich tatsächlich auch gelesen habe, dass nicht alle Hörer die Filme gucken. Wir erzählen die natürlich nicht im Detail durch, aber kurz mal die Grundstory. Ja. Es gibt einen kleinen Planeten, auf dem leben die Baku und die leben da einfach, das sind 600 Leute, die leben in so einem Dorf zusammen, alles sehr friedlich, alles sehr hippiemäßig, alles sehr mediterran und wie wir dann rausfinden, werden sie beobachtet von einer Allianz zwischen der Föderation und den
Sona.
Und aber eben eine Allianz zwischen der Föderation und den Sona. Also eigentlich ist sozusagen Data ja da, um diese Forschung mitzubetreiben. Ja. Und sie laufen dann, also die Leute, die sozusagen die beobachten, laufen dann so in Tarnanzügen durchs Dorf und man sieht die nur durch so spezielle Linsen. Und deswegen macht es keinen Sinn erstmal, dass Data da aufbegehrt, weil erstmal nicht klar ist, dass es da ein Problem gibt. Und also Data ist jetzt sozusagen nicht über die gestolpert und hat sich aus sich heraus entschieden, dieses Experiment offen zu legen. Also das ist nicht so, wie Data ist. Außerdem merken wir ja auch, dass er reagiert so also so robotermäßig. Ich weiß, er ist ja ein Android, aber halt
für Datas Verhältnisse.
Genau. Und dass da irgendwas
und aggressiv
stimmt.
Auch.
Und also aggressiv, aggressiv. Er schießt auf Leute und dann auch, also schießt er auch auf Picard, auf seinen Freund Picard. Also deswegen, wir wissen schon, dass da was nicht stimmt. Da geht es nicht nur um, später erfahren wir ja, dass er eben quasi angeschossen und sein Gedächtnischip war beschädigt und deswegen ist er auf seine Grundmoral-Dinger zurückgeworfen worden, die halt bedeuten, ich habe hier was entdeckt, wurde angegriffen, jetzt lege ich hier alles offen, aber wir wissen halt gleich, es stimmt was nicht mit Data und das ist für Leute, die Data lieben, sehr aufregend.
Mir sieht so genervt aus. Ich spüre so eine zweite Harry Potter Kunstdiskussion.
Nö, gar nicht.
Ja, aber die müsste ja dann zwischen euch laufen. Ich war ja an der nie beteiligt.
In diesem toskanischen Plastikdorf, das Volk, das da lebt, lebt so ganz einfach. Wir sehen am Anfang auch viel zu lange. Übrigens hat der Typ, der Riker spielt, auch Regie geführt bei diesem Film.
Der Jonathan Typ, Frakes. Der,
ja,
der Typ,
der spielt. Ist das wirklich wahr oder ist das nur Einbildung? also der Moderator von X-Factor. von X-Files.
X-Factor heißt es, glaube ich.
X-Factor, genau. Ja.
X-Files war das mit Mulder und Scully.
Aber ist X-Factor, war das nicht auch eine Castingshow?
Ja.
Ja, ne?
Es gibt eine Castingshow, die so heißt.
Ach, die hießen X-Factor. Beide gleich?
Wo das Bo in der Jury war.
Ich saß übrigens gerade mit Sascha im Zug.
Sascha, der mir mal auf den Fuß getreten ist.
Sascha ist dir mal auf den Fuß getreten? Nee. Der ist nur Geldiger mal auf den Fuß getreten. Andere Geschichte. Hat einen ganz anderen.
Was ist das?
Die Titelmusik von Ein Mops kam in die Küche.
Ach so. Ja, solche Geschichten haben wir da erzählt.
Naja, wenn auf den Fuß getreten für was anderes steht.
Ach so, du meinst, dass wir jetzt gerade uns versteckt über Sex unterhalten? Nee, sie sind uns wirklich auf den Fuß getreten. Ich muss auch dazu sagen, es gab eine Zeit lang eine Mode, dass Frauen Schuhe vorne sehr lang und spitz fahren, fast so wie Cowboystiefel. Und deswegen gab es auch viel mehr Platz, mir auf den Fuß zu treten, als das jetzt der Fall wäre.
So zu seiner Schuhe. Verteidigung? Ist es jetzt zu Saschas Verteidigung?
Ja. Okay. Ich habe mehr Platz eingenommen, mein Fuß, als er es jetzt tut.
Aber nennt ihr das Bo Sascha?
Nö. Aber sie ist heute mit Sascha im Zug gefahren.
Aber was denn für ein Sascha? Der Sänger Sascha, oder?
Ja.
Ach so, jetzt kapiere ich es erst. Ich wusste nicht, wie wir von das Bo jetzt auf einfach irgendeinen Sascha gekommen sind.
Weil Frieda das gesagt hat.
Ja, ja. Dass sie aber heute ich weiß mit nicht, Sascha. Wie Frieda von das Bo auf irgendeinen Sascha gekommen ist. Ich wusste nicht,
das war einfach ungefähr genauso zusammenhängend, wie du auf einmal gesagt hast, dass das Bo bei X-Factor in der Jury saß. Oder moderiert hat.
Ja, ja, aber es gab ja einen Übergang, warum du das plötzlich gesagt hast.
Ja, aber für Frieda
hast.
Halt auch.
Ja,
ja. Ja. Aber ich musste nur den Weg finden, weil jetzt, so. Wenn wir von dem Popsänger Sascha reden, ist mir klar, wie wir von das Bo auf Sascha
kommen. Sie hat einfach von unserem Kumpel Sascha gesprochen.
Ich wollte halt wissen, was die Verbindung von Sascha und das Bo ist.
Halbprominenz.
Ja. Sehr nett. Sascha, wahnsinnig netter Typ. Ja. Etwas eng zusammenstehende Augen.
Er hat einen ganz anderen Klamottenstil privat.
Als Dick Brave.
Als Dick Brave oder aber auch als sonst erzählt. Er hatte so super baggy Sachen an, die fast so Hip-Hopper-mäßig. Also sah eigentlich ganz cool aus, aber so komplett anders, dass ich wirklich dreimal hingeguckt habe, ob er es wirklich ist. Naja.
Aber diese Dick Brave-Sache, die hat mir gar nicht gefallen.
Ich habe mich erst da an ihn verliebt.
In Dick Brave?
Ich fand den super.
Ich fand Dick Brave auch ganz gut. Auch hauptsächlich den Mann.
Aber als dann The Boss House kam, wusste ich, dass ich fehlgeleitet war.
Dick Brave ist für mich wie Star Trek 9.
Wow.
Wer wurde jetzt mehr beleidigt?
Ich fühle mich beleidigt. Weißt du?
Du kannst doch nicht abstreiten, dass die Hacky-Sex-Szene eine der wichtigsten Szenen in der Filmgeschichte
ist. Da muss man natürlich sagen, Respekt. Die Hacky-Sex-Kinder, da ist so ein Reigen Kinder wurde trainiert. Um Bälle, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten.
Ja, es war wie so ein Hacky-Sack-Kreis mit so 12 Bällen gleichzeitig. Ja.
Extrem gut animiert, muss man sagen. Also, das sah richtig echt aus.
Ich habe mich total gefreut, als die Crew zusammen zu sehen war und sich nicht ernst nehmen, lustig miteinander sind. Und
das stimmt.
Es war einfach sehr schön.
Ja, auch alle relativ alt geworden im Vergleich zu man guckt die Serie. Also wir haben gerade tatsächlich nochmal alle 7 Staffeln durchgebinged in Vorbereitung auf Picard, die Serie.
Ja, aber auch schon vorbei gewesen an dem Punkt, die Serie.
Ja, und also man sieht halt den Unterschied auch. Also ich weiß nicht, Crusher sieht aus, als wäre das nicht ihr erster Kontakt mit den Sona. Und Riker hat auch irgendwie 15 bis 20 Kilo mehr als zuletzt. Und irgendwie.
Picard sieht schnittig aus wie immer.
Ja, Picard, der hat wirklich, also der lebt da auf dem Planeten, glaube ich.
Ist ja der Trick, sich so früh wie möglich schon so alt wie möglich auszusehen.
Das stimmt.
Damit man nach hinten raus immer gleich alt aussieht. Das ist ja der alte Trick.
Das ist wirklich der alte Trick. Das ist der alte Trick.
Riker ist ja in dem Film dauergeil. Der hat irgendwie Viagra entdeckt oder so. Der ist die ganze Zeit spitz wie nach
der Runde. Hast du die Serie mal, hast du Next
Riker
Generation
ist immer
mal gesehen? Das ist, der ist einfach nur wie er selber.
Riker soll, glaube ich, Kirk sein.
Und das ist halt, ich glaube, das ist noch viel krasser. Also der ist halt tatsächlich immer so. Das ist ein etwas unangenehmer Running Gag, finde ich, in Next Generation. Obwohl es eigentlich, also.
Aber er soll doch ein bisschen Kirk sein, so.
Meinst du?
Also quasi der eine der draufgängerische Charakter, das weil stimmt. Das halt Picard einfach nicht
aber ich,
ist.
Ja, und ich glaube jetzt hier im Film ist es halt noch krasser, weil Frakes sich selber unter seiner eigenen Regie
steht.
Regie
Knute.
Und das einfach noch sehr viel mehr auslebt und irgendwie geht das gar nicht mehr. Also diese ganzen Slapstick, dann sind ja viel so Slapstige Elemente, ihr wisst. Und die sind ja auch sehr, 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 sehr auf die Spitze getrieben im Vergleich zu Enterprise, also zu Next Generation, was ja auch immer lustig ist oft, aber hier noch viel, viel mehr.
Ich habe sowieso das Gefühl, dass quasi die Filme dazu da waren, dass die Crew nochmal so Spaß haben konnte. Also dass so die Serien immer so, okay, hier wird gearbeitet, aber im Film könnt ihr alle mal, da machen wir es uns jetzt schön.
Ja.
So ein bisschen. Also so habe ich es auch bei den, bei den Kirk-Filmen empfunden.
Ich finde aber, dass die Kirk-Filme trotzdem die Bedrohung irgendwie immer ernst nehmen, beziehungsweise zwar so diesen Slapstick-Anteil haben, jetzt sagt man ja auch immer, dass 4 einer der lustigsten wäre, aber es geht immer trotzdem noch um was. Und ich finde, ja, hier ist jetzt
auch,
so...
Du wirst schon auch in den anderen, also jetzt gerade, also wir gucken jetzt mal 7 und 8 und so, das ist jetzt echt ein bisschen blöd, dass es durcheinander ist, also aber ich, da wirst du bestimmt eine andere Meinung zu haben.
Ja, bestimmt, weil ich finde, hier jetzt ist das Gackige so im Vordergrund. Worf hat ja auch ein Gorge, also eine klingonische Pubertät, weswegen er so Pickel hat und irgendwie so Gefühlswallungen und so, und das finde ich alles so, oh, das ist, also es ist halt echt, also ich glaube, wenn man so mega Fan der Serie ist, ist das mega witzig alles, aber wenn man damit nichts am Hut hat, denkt man die ganze Zeit, was ist denn los mit euch, was ist denn hier die ganze Zeit so.
Jetzt hast du dich aber auch ganz schön eingeschossen, finde ich.
Nee, gar nicht, aber ja, es ist einfach, aber das sind halt so, das ist ja nun mal die große Storyline von Worf in dem Film, dass er in der Pubertät ist, das wird die ganze, da wird die ganze Zeit drauf rumgeritten.
Ja, also das ist nicht die große Storyline.
Von Worf in dem Film, doch.
Ja, okay, aber Worf ist halt ein Nebencharakter.
Ja, aber immer wenn er ins Bild kommt, geht es darum, dass er gerade irgendwie, ich habe gerade eine Morgenlatte oder so, keine Ahnung. Also da geht es die ganze Zeit um seine Pubertät.
Worf also geht es auch übrigens, glaube, nicht gut. Der kommt gerade aus dem Finale von DS9 Staffel 6, was wir hier nicht spoilern, aber dem geht es gerade nicht
so gut. Das wurde auch rausgeschnitten, glaube ich, der Albtraum, den er da hat, der bezieht sich darauf.
Aber es ist halt noch drin, dass er einen Albtraum hat.
Ja, und der bezieht sich auf DS9. Aber das, ich meine, es passiert am Ende irgendwie dreimal, also einmal der Pickel wird entdeckt und Picard und Riker reagieren drauf und dann das mit den Haaren, die wachsen und immer weiter wachsen und ansonsten hat er halt nur einen Pickel, das wird ja nicht drauf rumgeritten, also das ist halt nicht seine Storyline, sondern es ist halt einfach nur, er hat halt einen Pickel.
Es geht halt darum.
Und er ist halt einmal aggressiv. Entschuldigung.
Wir stellen quasi mal wieder, was wir bei Star Trek oft machen, die oberste Direktive in Frage. Weißt du die? Kennst du die?
Habe ich jetzt vergessen.
Nein, es ist, dass man sich nie in die Kultur oder in eine entdeckte neue Welt oder was auch immer eingemischt wird. Ja.
Also in die Entwicklung, insbesondere von Prä-Warp-Kulturen.
Genau.
Dass auf deren Entwicklung kein Einfluss genommen werden darf und deswegen soll man irgendwie, also es gibt zum Beispiel so eine ganz ähnliche Folge wie die hier zum Film Der Gott der Mintakana, Next Generation, wo die halt auch dieses Volk, die so ein bisschen aussehen wie ganz frühe Vulkanier, also die diese Frisuren auch so haben und wo die halt auch so eine Station im Berg haben, die getarnt ist und die dann irgendwie entdeckt wird und wie die dann drauf reagieren. Und da geht es halt auch genau darum, um diese, und das wird ja hier im Prinzip relativ schnell aufgehoben, weil klar wird, dass die oberste Direktive nicht greift, weil sie Warp haben, nur nicht, oder haben könnten, nur nicht nutzen wollen.
Ja, aber es wird auch quasi deswegen von Admiral Doherty in Frage gestellt, ob die oberste Direktive hier greift, weil ja diese Rasse oder dieses Volk ja auch ursprünglich nicht auf dem Planeten gelebt hat, sondern sich da angesiedelt hat. Und dadurch, und weil dieser Planet so wiedererweckende Fähigkeiten hat, dass alle Menschen quasi im Prinzip unsterblich werden und sogar verjüngt werden und so weiter, weil das auf die Zellen irgendwie so eine reaktivierende Wirkung hat, sagen sie auch, das ist ja auch nicht eigentlich ihre ursprüngliche Art gewesen, wie sie hätten altern und leben sollen. Ja. Deswegen können wir sie jetzt hier auch wieder rausholen. So, das ist sozusagen die Logik von dem Admiral.
Aber erst auf die Erwachsenenzellen. Als irgendwer sagt zu dem Kind, und du bist 100 oder was, sagt er, nee, ich bin 12.
Aber nee, er sagt es so, hä, nee, ich bin 12. Ich kann okay. Immer denken, naja.
Das sagt Picard zu Artim. Artim heißt der Junge. Picard ist Picard. aber es ist tatsächlich auch, also dieser ganze Mechanismus ist natürlich ja diese Strahlung und diese, das ist natürlich unfassbar hanebüchen. Und das ist ja auch, ich habe mir das, wenn man sich das mal zu Ende denkt, haben die beiden ein richtiges Problem. Die sind damit irgendwie, keine Ahnung, 300 Leuten angekommen, die alle erwachsen waren und auf die das halt in unterschiedliche Art wirkt. Ne? Die werden immer jünger oder bleiben zumindest so alt, wie sie sind für 350.000 Jahre. Aber die Kinder, die geboren werden in der ganzen Zeit, die werden ja alle erwachsen und bei denen setzt halt mit 18 irgendwann an, diese Strahlung zu wirken. Das heißt, die haben dann irgendwann irgendwie so eine Gruppe von 300 Älteren und wenn man das jetzt, keine Ahnung, noch 20, 30 Generationen denkt, irgendwie 2500 18-Jährige, wer will denn das? Das ist überhaupt nicht schlüssig, deren Plan, wir machen hier unsere Kommune und die bleiben halt einfach 18 für
aber
immer.
Ja nicht geistig, nur körperlich.
Okay.
Ich frag mich vor allen Dingen, warum sie sind jetzt irgendwie, ich glaube, 300 Jahre da oder so, ja. Warum sie erst 600 Leute sind. Sie müssten eigentlich schon viel mehr sein. Weil es gibt ja viele Kinder. Das heißt, es muss immer viele Kinder gegeben haben, weil ja auch alle wahrscheinlich besonders fruchtbar sind.
Aber vielleicht haben sie sich entschieden, einfach sich nicht so stark zu vermehren und das genauso eingeschränkt wie in Technik.
Aber man sieht halt viele Kinder deswegen.
Aber wenn 300 Leute sich irgendwo ansiedeln, dann sind die Chancen relativ klein, glaube ich, sich fortzupflanzen, weil man ja auch sozusagen darauf achten will und muss, dass es nicht in der Familie bleibt, dass man da nicht lauter kreisrunde Stammbäume anlegt. Und dadurch ist ja, und dann muss man sich ja irgendwie auch noch wahrscheinlich irgendwie halbwegs attraktiv finden. Und das reduziert ja schon die Möglichkeit an Fortpflanzungsoptionen.
Ich sage das auch nur, weil da sehr viele Kinder waren. Also wisst ihr, ich habe halt viele Kinder gesehen.
Ja.
Das stimmt.
Und wenn das immer viele Kinder waren und sie jetzt nicht gerade vor 20 auf die Idee kommen, sind viele Kinder.
Aber ich glaube, so viele Kinder sind es gar nicht. Wenn ich überlege, man sieht so ein bisschen am Anfang.
Denk mal an die Hackisack-Gruppe.
Ja, die Hackisack-Gruppe, da sieht man so eine Ringelreihe-Gruppe.
Man sieht noch ein paar sehr viel kleinere Kinder, man sieht einige Babys. Das stimmt schon. Also da hast du ja bestimmt schon so 30, 40 Kinder rumlaufen. Das ist schon relativ viel bei 600 Leuten, oder?
Man weiß halt nicht, ob die einfach nur zu viert gekommen sind vor 300 Jahren.
Ja. Achso, ich dachte immer, die wären zu 300 gekommen, aber es war vor 300 Jahren.
Da kann natürlich auch beides stimmen.
Hm.
Jetzt, du bist auch so Fan von dem Film, wie war das genau?
Ja, am Anfang war erstmal so ein bisschen schöne Musik.
Meinst du, dass sie dann irgendwann mal so eine Art Brainstorming-Komitee hatten, was für einen Stil die Häuser haben sollen? Weil die auch alle gleich aussehen, dass quasi keiner darf seine. Was mir wirklich ein bisschen gefehlt hat, ist Individualität scheint in dieser Gruppe von Menschen.
Dieses ganze Dorf, die ja auch irgendwie sagen so, ja, wir haben die Technik, wir benutzen die nur nicht und so. Das ist irgendwie alles so ein Bullshit. Das ist echt so eine Sekte eigentlich. Eigentlich ist es total gut. Da, wenn
eigentlich sind es die Amish.
Naja.
Oder?
So eine Art Amish.
Keine Ahnung, wie Amish sein funktioniert.
Naja, keine Technik.
Ah ja,
das ist die Definition.
In einer Welt voller Technik.
Ja, ich glaube, ich habe gerade die Definition der Amish nicht parat. Das ist natürlich ein bisschen, aber es ist unter anderem keine Technik.
Okay. Als wir gerade im Urlaub in Amerika waren, habe ich irgendwo gelesen, irgendwo lagen so Informationen über Amish aus. Wir waren sogar in einem Amish-Laden, fällt
mir
dabei
ein. Wir waren in einem Amish-Laden, stimmt. Und da wollte ich was für Frieda kaufen und habe es dann aber nicht. Okay, pass auf. Und zwar gab es da so ein Holzschild, wo drauf stand, if my cats could talk, they wouldn't. Das fand ich mega lustig. Aber ich habe dann mitten in dem Shop so einen riesen Aufsteller gesehen für Trump und so Trump-Sachen und dann wollte ich nichts mehr da kaufen.
Sehr gut.
Ja.
Ich habe mir dann Limonade gekauft. So eine Fassbrause, die hatten die in 10 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe mir dann eine geholt und da stand auf dem Etikett drauf, nix besser. Also so Deutsche ist da ja überall irgendwie, das ist so ein bisschen so deutsche Begriffe und so. Und bei dieser Limonade steht drauf, nichts besser. Aber die Amish, das fand ich ganz faszinierend, habe ich gelesen, wenn die 18 werden, dann gehen die so ein Jahr oder so, gibt man denen, wo die voll ausflippen. Wo die ein Jahr lang saufen.
Darüber habe ich mal eine Dokumentation
gesehen. Und
vögeln
wie bescheuert. Und die sind auch völlig außer Kontrolle.
Das ist so nicht vorgesehen, aber das machen die dann halt. Darüber habe ich mal eine Doku gesehen, ne? Richtig, wo die dann die Jugendlichen begleitet haben, die ein Jahr lang, also du ziehst dann ein Jahr lang aus der Community aus in eine große Stadt, da gibt's dann auch so richtig wie so eine Art Studentenwohnung oder so, wo die dann alle unterkommen und dann sollen die sozusagen, weil man will, dass sie eine informierte Entscheidung treffen, ob sie der Amish-Community sich angehören wollen oder nicht. Und manche bleiben dann halt weg und manche kommen wieder. Die meisten übrigens, 85%, kommen wieder.
Ja, aber es ist wohl auch, das ist wohl völlig out of control. Also die sind dann auch, das ist wohl auch ein Problem mittlerweile für Städte, wenn wieder diese Zeit ist, in der die Amish-Jugendlichen loslegen, weil die wirklich völlig, also völlige Eskalation, so ein Jahr lang. Das fand ich sehr, sehr
also ich habe ganz kurz mal, damit wir nicht komplett Quatsch erzählen, amische Alterordnung, so nennt man die, von denen man immer redet, wenn man amisch sagt. Ja. Führen ein stark in der Landwirtschaft verwurzeltes Leben und sind bekannt dafür, dass sie bestimmte moderne Techniken ablehnen und Neuerungen nur nach sorgfältiger Prüfung der Auswirkungen übernehmen. Die Amisch legen großen Wert auf Familie mit klar vorgegebenen Geschlechterrollen, Gemeinschaft und Abgeschiedenheit von außen. Wie andere täuferische Kirchen praktizieren die Amischen sehr nah beieinander, muss man mal ehrlicherweise sagen. praktizieren die Amischen ausschließlich die Bekenntnistaufe und lehnen entsprechend der Bergpredigt Gewalt und das Schwören von Eiden ab. Stammen überwiegend von Südwestdeutschen und Deutschschweizern ab.
Nichts besser.
Und sprechen untereinander meist Pennsylvania-Deutsch. Na gut.
Naja.
Ich muss bei Amish immer an diese Szene denken aus Kingpin, wo Woody Harrelson dann bei den Amish Unterschlupf findet und anfängt, so das Amish-Leben zu genießen und so dieses Landleben und so und anfängt irgendwie so Kühe zu melken.
Wer?
Und Zaun zu bauen. Woody Harrelson. Ach, bei Woody Kingpin. Harrelson.
Weil es gab doch auch mal so einen Film mit Tim Allen.
Das stimmt, aber dabei bei Kingpin ist er dann, weil er hat ja diesen, Randy Quaid ist ja dieser Bowler, den er bei den Amish, so ein Amish-Typ, der super bowlen kann, den er da rekrutiert.
Okay.
Und dann lernt er die Amish kennen und fühlt sich da plötzlich voll zu Hause und so und macht so alles, Zaun reparieren und so weiter und dann kommt er irgendwann reingelaufen und sagt so, ich habe das erste Mal eine Kuh gemolken, so toll, frische Milch, und einen Eimer voll und trinkt so aus dem Eimer das weiße Zeug und dann sagen die, wir haben nur einen Bullen. Ich finde die immer noch so lustig, die Szene.
Ja, auch, wie du hörst.
Das ist ein sehr guter Film, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Mochtest du den? Mochtet ihr den?
Ich kenne ihn nicht.
Ich auch nicht.
Was? Wo Woody Harrelson Bowler ist, der seine Hand in dieser Kugelrückgabemaschine verliert und deswegen nicht mehr bowlen kann, weil sein größter Konkurrent Bill Murray, der sich immer die Haare dann so über die Glatze kämmt, ihn damals so fertig gemacht hat. Und dann findet er eben diesen Amish, der zufällig total gut bowlen kann und versucht, den zu so einem Bowlingstar zu machen, ist aber halt so total abgefuckt.
Warte mal. Nee, kenne ich nicht. Also ich kenne den Film, also ich habe von dem Film schon gehört.
Ja, ich glaube, du
würdest, aber gesehen habe ich
nicht. Ich glaube, du würdest nach, in der ersten Szene schon wieder ausmachen.
Wird
leider
gekotzt oder was?
Nee, nicht gekotzt, aber also die ist wirklich wahnsinnig. Aber die kann man eigentlich fast nicht erzählen. Die finde ich aber sensationell lustig.
Ich hasse es. Obwohl,
es wird gekotzt. Stimmt, es wird sogar gekotzt.
Natürlich wird gekotzt. In amerikanischen Komödien wird immer gekotzt als ultimativer Gag. Und ich hasse Kotzen.
Aber das ist
einfach
witzig.
Mal so. Für euch auch, als das, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht.
Ich glaube, es ist auch für Rallye-Brüder, wenn mich nicht alles täuscht.
Klar! Die alten Kotzer. Die machen immer alles mit Kotzen.
Verrückter Mary ist einer der besten Filme aller Zeiten. Entschuldigung.
Kein Problem, ich finde es sehr lustig, wie du wirklich überhaupt nicht über diesen Film reden willst, den wir eigentlich gerade besprechen.
Doch, unbedingt. Ich möchte mit euch zurück in die Toskana. So wie man sie kennt. Und
ich wollte nur was, die Häuser sehen übrigens, finde ich, aus wie fast alle Häuser fremder Kulturen in Next Generation irgendwie aussehen. Also es ist immer alles so, es gibt auch diese eine Folge, wo Picard der lebt halt so ein ganzes Leben von einem Typen, der zu einem Volk gehört, weißt du noch? Also wo er so ein ganzes Leben lebt und dann am Ende aufwacht und dann war das irgendwie quasi eine Erinnerung von den Leuten, die so. Und die Häuser, ich finde, das sieht alles genau gleich aus, innen
dann,
und außen.
Wo
und
er dann vor der kleinen Gruppe Dorfgemeinschaft Flöte spielt.
was wollte ich sagen? Ich hatte hier doch noch was wahnsinnig Interessantes an diesem Film. Wo waren wir stehen geblieben? Jetzt muss ich kurz überlegen. Da habe ich den Faden verloren. Ach so.
Sorry, tut mir leid, ich wollte das nur mal ganz kurz fragen, falls ich irgendwas nicht mitbekommen habe.
Worüber wir dringend reden müssen in diesem Film sind die Bösen, also das sozusagen das Volk, das es nicht auf den Verjüngungsplaneten geschafft hat, der Teil des Volkes.
Die Sona.
Die Sona, also jetzt, ich spoiler jetzt wahnsinnig, aber
den Film?
Ja, den Film, über den wir gerade sprechen.
Aber machen wir das nicht immer von, okay.
Ja. Nee, nur normalerweise gehen wir immer chronologisch durch, aber ich.
Chronologisch?
Chronologisch.
Nee, aber wir haben doch. Erinnerst du dich noch, schon eine ganze Weile her, die Folge mit Dominik Hammes? Da haben wir doch auch von Anfang an über die letzte Szene gesprochen.
Also auf jeden Fall, die Bösen in diesem Film sind sozusagen das gleiche Volk wie das, oder das Ursprungsvolk, wie das, das auf diesem auf diesem Verjüngungsplaneten gelandet ist. Nur eben der Teil, der es nicht dahin geschafft hat. Deswegen müssen die ihre Haut immer so erneuern und immer wieder so abziehen und hinten wieder festtackern am Kopf.
Also,
möchtest du widersprechen?
Ja, dem Punkt, dass es die sind, die es nicht dahin geschafft haben, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die sich dafür entschieden, nicht mit denen auf diesem Planeten zu leben.
Die haben da mal gelebt
und
wollten dann aber doch wieder so eine Hierarchie und Macht und Leute hinter sich versammeln und wurden dann ins Exil geschickt.
Ja, okay. Aber sie...
Okay. Verstehst du, du erzählst einfach eine Unwahrheit.
Ja, okay.
Weil vielleicht mit unseren Erklärungen findest du den Film plötzlich genial.
Das kann natürlich passieren. Genial finde ich aber vor allem diese Typen, die sich die Haut immer wieder neu festtackern. Ja. Weil es sieht wirklich einfach aus wie eine Balea-Feuchtigkeitsmaske, die ganze Zeit im Gesicht haben. und irgendwie bei DM jeden Tag 12-mal shoppen gehen, damit sie sich wieder eine neue aufs Gesicht legen können. Es sieht wirklich einfach aus wie eine Feuchtigkeitsmaske, die auf dem Gesicht liegt. Und Falten schlägt. Man muss sie doch auch gerade ziehen.
Ich weiß nicht, Maria, glaubst du, dass Nils schon mal eine Feuchtigkeitsmaske benutzt hat? Ich nicht.
Ich auch nicht.
So wie er es gerade beschrieben hat? Nein.
Ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus.
Ja.
Auch vor allen Dingen, wenn er in dieses Gerät geht, wo das so festgestrafft wird, wie sich dann so die Haut zieht. Das Gerät, mit dem er später auch... der Admiral Doherty
getötet wird.
Genau. Durchgestrafft wird, ordentlich.
Auch ein sehr, sehr unangenehmer Tod.
Ja. Im Prinzip ist es so, dass die ins Exil verurteilten Sona dieses Dorf von 600 Leuten, also das Dorf als Hologrammstadt ein zweites Mal aufgebaut haben und an einem bestimmten Punkt in der Zukunft mit der Technik der Föderation, wenn die Sona alle nachts schlafen, die einfach in dieses Hologrammdorf beamen wollen, ohne dass sie es merken, wegfliegen von dem Planeten. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, wohin, aber das ist vielleicht zweitrangig.
Zu einem anderen Planeten.
Ja. Und sich selber diese Kreise um den Planeten, diese Ringe, die diese verjüngende Wirkung haben, auf irgendeine Art und Weise
gemeinsam mit diesem schönen großen,
mit diesem goldenen Segeldings einsammeln wollen, um selber wieder jung und daraus zu werden.
Und daraus irgendwie halt dann für die gesamte Föderation auch irgendwie nach Lösungen zu suchen, wie man das irgendwie für Krankheiten und gegen das Alter werden und so.
Genau, das ist sozusagen ihre Argumentation, damit die Föderation ihnen hilft, damit sie da Unterstützung haben. Eigentlich haben sie das natürlich nicht vor.
Ja, und man merkt auch gerade zum Ende hin, dass halt die 4, 5, die da quasi die Entscheidungen treffen bei den Sona und an der Macht sind, halt schon auch von Rache und von aus Verletztheit irgendwie so getrieben sind die ganze Zeit. Also es ist nicht nur um das ewige Leben geht, was ja eh schon nicht so ein besonders guter Grund ist. Aber das macht der Film, also das muss man halt schon sagen, der Film erklärt viele Sachen nicht so richtig gut. Das Dilemma und auch diese Meuterei, dass auf einmal quasi, ne, Picard von mir aus noch, der ist halt verliebt, aber dass auch alle anderen auf einmal auch sagen, jo, wir kommen mit, meutern auch und ziehen dann mit dir irgendwie und retten diese 600 Leute, das ist nicht so richtig schlüssig.
Also für mich hat sich das schon erklärt nach dem Gespräch, was Picard mit dem Admiral hatte, weil der Admiral ja schon relativ offen sagt, 600 Leute ist doch scheißegal. Und das ist ja was, wo die Enterprise schon immer gesagt hat, nee.
Ja, aber wenn man es halt durchdenkt, ist es halt auch, also die Argumente, ich fand auch tatsächlich natürlich super stark irgendwie dieses, ab wie vielen Leuten ist es denn ein Problem? So. Eine Frage, die wir für Nils schon mal beantworten können. 600 sind nicht genug. Aber im Prinzip geht es ja auch nur darum, einen Zustand wiederherzustellen, den es halt eh gab. Und selbst diese 600 Leute, die da leben und sich das da ausgesucht haben, könnten ja profitieren von dem, was auch immer sie quasi aus diesen Ringen rausziehen als Lösung für die gesamte Föderation.
Mhm.
So. Deswegen,
falls es überhaupt geht.
Ja. Aber es ist halt jetzt, es ist nicht so wahnsinnig schlüssig. Und das Picard, das sehe ich halt irgendwie noch ein, gegen den seine Prinzipien. Und dann ist er auch noch verliebt und denkt sowieso nicht so 100% zu Ende. So. Aber das hat die gesamte Mannschaft auf einmal von jetzt auf gleich so, oh ja, wir auch. Ups.
Sie sind halt sehr captainhörig schon immer gewesen.
Aber wieso sind denn, fliegen die so nah nicht einfach runter und metzeln die alle ab und sagen so, jetzt sind wir hier?
Weil, das erklären sie an einer Stelle, es reicht nicht, wenn sie da auch leben auf dem Planeten, in ihr eigenes Dorf aufmachen, weil sie alle schon so dem Tode geweiht sind, dass es eine schnellere Lösung geben muss, als nur auf dem Planeten zu leben.
Ja, aber dieser Plan, die da mit so einem anderen Dorf wegzuschaffen, der scheint so... Da gibt's so einen Effort, der irgendwie mir nicht klar ist, warum der so groß ist. Also, oder ja, kann man die nicht einfach entführen und auf einen anderen Planeten?
Ich habe sowieso, also ich stimme dir jetzt halt zu, weil später gibt's ja eine Szene, wo sie die quasi verfolgen und die eine Hälfte wird gebiebt und die andere wird einfach weggeschossen, wo ich dachte, wenn ihr die nicht mehr braucht, ja, dann schießt sie doch alle weg. Also, weil die Hälfte, was macht ihr mit den Hochgebiebenen?
Aber ich glaube, das ist ein Zugeständnis, das mit dem Wegschaffen und woanders ansiedeln und so.
An die Föderation.
Ist ein Zugeständnis an die Föderation, weil die sonst nicht mitmachen würde und sie wollen die halt die Föderation, brauchen die Föderation.
Aber sie haben ja diesen einen super korrupten Föderationsdude sowieso
der
die ganze Zeit bei
korrupt.
Sich.
Der ist nicht super korrupt. Der, mhm. ist dann irgendwann, glaube ich, auch verängstigt und hat sich dann vielleicht manipulieren lassen. Aber ursprünglich ist, er hat es ja auch nicht entschieden. Also ursprünglich stand ja die ganze Föderation dahinter. Mhm. Weißt du? Und haben ihn nur geschickt, ihn und seine Truppe irgendwie. Und auch Data.
Und er ist halt auch so ein bisschen, also er ist vielleicht dann irgendwie so insofern so ein bisschen verblendet, dass diese Aussicht auf ewiges Leben bei ihm halt mehr fruchtet als bei dem intellektuell super ausgestatteten Top-Mensch Picard. So.
Aber ich finde den schon von Anfang an, tritt der schon sehr aggressiv Picard gegenüber auf. Also so, denn man merkt schon die ganze Zeit, dass der irgendwie sehr anti-Picard ist und so. Ja. Das finde ich irgendwie.
Ich glaube, er hat auch einfach Angst vor hier Ruffalo oder wie der heißt.
Mark Ruffalo.
Ja. Ruffalo. Genau, also ich glaube, er hat auch Angst vor dem.
Ja, irgendwie ist das stimmt, also dass er halt zumindest zu Anfang so super erpicht drauf ist, Picard fernzuhalten und ihn nicht da zu haben, macht nicht so richtig Sinn, weil Data ist ja vor Ort. Die ganze Zeit gewesen. Also.
Ich habe halt auch, also das Ding ist halt auch, dass Picard, obwohl er ja in der Föderation ist und seine ganze Mannschaft, die wissen ja auch nichts von diesem versteckten Dorf. Also so richtig sauber ist das ja alles nicht.
Aber sie finden es ja dann raus und enttarnen das. Mhm. Und in dem Moment, wo sie es enttarnen, ist ja sozusagen der Plan von diesem Balea-Mann irgendwie durch. Und er regt sich tierisch auf. Als er das checkt, dass die das gecheckt haben und ruft so, nein! Und ruft so stark nein, dass ihm die Gesichtsmaske reißt und da so Marmeladenblut raussuppt.
Das ist eine sehr
eindringliche Szene.
Wenn ihr so scheiße findet, ist es auch echt bitter für das, was er scheiße findet.
Es ist auch wirklich eine lustige Szene, muss man sagen, weil im Prinzip dringt Picard zu Doherty durch und Doherty sagt zu Ruffalo, würden Sie mich kurz mit den Captain und dann will er allein lassen sagen und da brüllt aber der andere schon, nein! Das ist halt so geil, weil das war so, okay, wir jetzt auch einfach ist alles okay, wir jetzt einfach Nein sagen können. Und da platzt ihm halt vor Wut die Stirn. Na. Wir kennen das alle, das Phänomen. Aber das finde ich einfach so eine lustige Szene, weil er einfach in so einer Situation, wo es auch völlig okay wäre, weil man ist in einem relativ kleinen Raum zusammen und auch nur zu dritt, einfach zu sagen, nee, sondern, aber er ruft so einen Kahn Nein, das finde ich sehr gut.
Na, das stimmt.
Aber ihm reicht es halt auch einfach.
Und dann greifen sie das Dorf an, weil jetzt ist eh scheißegal.
Und dann explodiert ein Teil einer Brücke und 100 Meter weiter vorne fliegen Menschen in die Luft und es sieht extrem realistisch aus.
Die springen einfach von der Brücke aus Schreck vor der Explosion, glaube ich.
Da muss ich auch tatsächlich sehr lang. Krasse Druckwelle.
Aber es ist ja dann auch so, dass die Leute, die sie dann da, die sie treffen mit ihren Schüssen und die dann mit so einem Photoshop-Maleffekt sich auflösen.
Nee, das ist Beam. Die Beam
genau,
die
werden ja in den Frachtraum sozusagen dann gebeamt, in den Gefangenen-Frachtraum von deren Raumschiff. Also die werden nicht erschossen oder aufgelöst, sondern die werden weggebeamt durch diese Patronen.
Genau. Irgendwie.
Und so sammeln sie irgendwie das halbe Dorf auf, der Rest rennt weg. Ich finde, es hätte ein bisschen maßetäckiger aussehen können. Es sah jetzt nicht so richtig spannend aus, wie die Leute da so aufgelöst wurden und so oder weggebeamt wurden. Das war irgendwie, weiß ich nicht, sagte nicht so richtig cool.
So sieht halt beamen aus.
Ja, aber es irgendwie diese ganze Panik, das war nicht so cool.
Ich habe nicht verstanden, sie haben sie ja dann in eine Hülle geführt und dann haben sie sich ja einen Weg freigeschossen und dahinter eine sehr schöne Hülle gefunden, warum die nicht einfach da drin geblieben sind, sondern warum sie die immer weiter und immer wieder rausgetrieben haben. Also wir waren mittlerweile dreimal in Höhlen. Warum müssen wieder alle dahinter wieder raus? Das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Es war wahrscheinlich noch nicht, einer hat gesagt, nee, das ist noch nicht meine Höhle hier, wir müssen noch eine weiter.
Ja, weil sie ziehen ja dann mit diesen ganzen, mit allen Dorfleuten, die noch da sind, in so einem großen Treck irgendwie quer, genau, über diesen Planeten.
Versuchen sie ja zu verschwinden, weil nämlich die sagen, es gibt Höhlen, in denen wir uns verstecken können. Und dann sind sie ja in einer, die zu klein ist und nicht standhält, weil immer drauf geschossen wird. Und dann schießen sie ja kurz auf eine Wand und ein sehr praktisches Loch öffnet sich und dahinter ist eine größere Höhle sogar mit Bäumen und Sauerstoff, wo sie sagen, hier ist doch super, hol mal alle hier rein. Und die nächste Szene ist, sie sind schon wieder draußen. Und ich dachte, Leute, bleibt doch einfach mal da. Also jetzt wollt ihr es auch nicht mehr.
Aber als sie draußen sind, sagt er irgendwann so, unsere Berechnungen haben ergeben, hier ist der perfekte Ort.
Das war vorher noch. Das ist für die nächsten paar Kilometer der sicherste Ort ist. Aber da wussten sie auch noch nicht, dass sie diese kleinen Drohnen mit den kleinen Einzeltransmittern haben, weil sie prinzipiell, das Beamen ging ja nicht, weil sie haben immer diese Beamstopper aufgestellt.
Und sie folgen ja auch so wie so Metalladern irgendwie, die halt so einen bestimmten Schutz geben vor dem Beamen.
Ja.
Deswegen müssen sie auch in die Höhlen, weil da dieses Metall oder dieser was auch immer ist, was.
Ja, aber Nils meint, weil Worf irgendwann sagt, für die nächsten paar Kilometer ist das der sicherste Ort und das ist halt draußen.
Ja.
Und das
und
stimmt
zwar
halt
auf
nicht.
Auf der Spitze eines Bergs.
Ja, ja, das stimmt, ist halt nicht so schlau. Muss man ehrlicherweise sagen. Aber sie wussten nicht, dass sie auch diese Beamen, genau, dass sie diese einzelnen.
Ja, aber auch, also selbst dann.
Ich sag ja auch gar nichts, Nils, du hast ja recht.
Aber es macht halt auch tatsächlich keinen Sinn, dass da nicht geschossen wurde so richtig. Also.
Ja. Na, vor allen Dingen, es wird ein bisschen geschossen, ein bisschen gebeamt, also es ist so unklar. Wollt ihr, dass sie jetzt sterben oder leben? Weil, also, nicht, dass ich jetzt. Aber
ich glaube, sie wollten wahrscheinlich eigentlich nicht töten, sondern das war nur so ein Nebeneffekt.
Meine große
passiert ja beim Schießen. Nebeneffekt töten.
Meine große Lieblingsszene im Film ist dann aber, wir haben ja schon die ganze Zeit gemerkt, dass zwischen Picard und dieser 90er Jahre Latino Soccer Mom so eine gewisse.
Ich fand, sie war so ein bisschen Poor Man's Sarah Connor. Also nicht Sarah Connor, Linda die Hamilton, Sängerin, meinst sondern du? Linda, ja. Hamilton, ja.
Ich finde, sie sah eher aus wie Marisa Tomei als wie Linda Hamilton. Sie hat ja sowas Lateinamerikanisches irgendwie, so einen Einschlag hat die auf jeden Fall.
Fand ich gar nicht.
Na. Gucken wir doch nochmal in die Herkunft.
Wow.
Und dann gibt es diese Szene, irgendwie ist es schon die ganze Zeit klar, es knistert zwischen denen. Picard hat seinen 28. Frühling irgendwie, weil er Hals über Kopf verliebt ist und irgendwie so, so ganz
gut,
so
dass er,
wuschig ist und so.
Dass er erkannt hat, dass er jünger wird, daran, dass er sich von seinem Kohlen-Spotify Mambo wünscht.
Ja.
Er macht so Mambo und tanzt und dann hält er so inne, Gesundheit, und dann hält er so inne und so, warte mal. Vielleicht bin ich jünger.
Ja, das stimmt. Sehr gut. Und dann hat er mit ihr so ein bisschen so Date. Sie haben so Date Night während der Flucht und gehen so ein bisschen spazieren in der Natur.
Finde ich auch gut, dass sie sich die Zeit dafür einfach,
ja, nehmen. Ja. So ein bisschen spazieren und kommen zu so einem Wasserfall,
ja,
und ein bisschen flirty Situation.
20 erschossene Menschen in meiner eigenen Gruppe macht mich auch immer horny.
Ja. Und dann geht es so ein bisschen so um diese Verjüngungssache und so bla bla. Und dann zeigt sie, dass sie so ein bisschen auch die Zeit so verlangsamen kann. Und das sehen wir als erstes angezeigt durch den Wasserfall, der plötzlich ganz langsam fließt und ich glaube sogar stehen bleibt, was schon mal gut aussieht. Und dann haben die Filmmacher sich aber gedacht, ja, wir brauchen, was gibt's noch für schnelle Sachen in der Natur, damit wir das klar machen können, dass das hier gerade passiert. Und dann weiß ich gar nicht, was die zweite Sache war.
Blütenblätter. Sie pustet so Blütenblätter,
ah, ja, genau,
weg.
Blütenblätter, genau. Die dann in Zeitlupe wegfliegen. Und da der Zuschauer das dann vielleicht immer noch nicht verstanden hat, dass sie die Zeit,
vielleicht
aber immer noch,
oh Gott, vielleicht denken die, das war nur ein schlechter Effekt.
Wir brauchen aber immer noch eine schnelle Sache aus der Natur. Sehen wir dann im Vordergrund ein Kolibri in Zeitlupengeschwindigkeit die Flügel schlagen und den Nektar einer Blume schlürfen.
Aber zu ihrer Ehrenrettung, sie haben den Kolibri vorher schon etabliert. Ganz zu Anfang, als Picard das erste Mal auf den Planeten kommt und mit unter anderem Anish und den anderen beiden Dudes da redet. Sehen wir diesen Kolibri auch oder sehen wir, dass es da Kolibri, er wurde etabliert, immerhin.
Ja.
Immerhin. Aber es ist ja, in der Szene wurde auch der Kuss rausgeschnitten zwischen Anish und Picard, worüber Jean-Luc, ja genau, worüber Patrick Stewart sehr erbost war, weil er gesagt hat, ich bin ein sehr guter Küsser und jetzt kann es keiner sehen.
Okay. Das ist natürlich ein Problem für ihn.
Too much information.
Und dann ab da an, ab da an hat das immer in jedem Interview gemacht. Ich kann es wirklich. Wir kommen auch schon langsam zum Ende des Films und zum Ende der uns heute zur Verfügung stehenden Zeit aus ihrem Büro.
Ich kann es gar nicht fassen, dass wir noch nicht über den Androiden-Popo geredet haben.
Androiden-Popo?
Androiden-Popo?
Leute.
Wann denn? Wo denn?
Also, es gibt ja diesen, es gibt ja diese Szene, Troy und Riker küssen sich. Sie sagt I, weil sie ihn noch nie mit Bart geküsst genau. hat. Er sagt, wie, ich küsse dich und du sagst I. Und dann rasiert er sich.
Stimmt.
Und dann treffen sie auf Data, der ihn das quasi seit irgendwie, keine Ahnung, wie alle seit 10 Jahren das erste Mal ohne Bart sieht.
Stimmt.
Und dann er sagt, Data, glatt wie ein Androiden-Popo. Und die schöne Auflösung ist ja eigentlich, dass Data ihm drüber streicht, eine Szene später.
Stimmt.
Und dann nur so, und aus dem Bild rausgeht, was halt irgendwie einer meiner Lieblingsgags war, als ich. Ich weiß nicht, von wann es der Film 14 war oder so. Also, ja.
Stimmt.
Es ist ein einfacher Gag, aber es ist ein sehr guter Gag.
Ich habe festgestellt, kann mal bitte irgendwer,
wenn es schon so losgeht,
der Enterprise einfach eine Rolle Gaffertape zur Verfügung stellen.
Das stimmt.
Immer wenn die irgendwie beschossen werden oder so, reißt an den Armaturen ein Loch auf, aus dem so Dampf pustet wie bescheuert. Und da könnte man einfach ein Stück Gaffertape drüber und alles wäre irgendwie wieder cool.
Leute, viel wichtiger, der Joystick.
Oh, der Joystick, ja. Der Joystick.
Da habe ich wirklich gedacht, ihr wollt mich verarschen, oder?
Also, vor allen Dingen der
manuelle
Joystick.
Steuerung.
Und wie Joystick. Er dann so super ernst guckt. Und
ist auch vorher nie vorgekommen, den gab es vorher nicht. Den haben sie nur für die, und danach ist der auch, glaube ich, nie wieder aufgetaucht. Der macht überhaupt, egal.
Ich habe auch gelesen, das war ein echter Joystick von irgendeinem System, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, mit dem man damals gespielt hat. Ja, also am Ende muss unser Bösewicht sein eigenes Essen essen. Wie sagt man das? Wenn er mit, mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird?
Ja.
Aber es gibt doch irgendwas mit Fressen.
So,
nee, Medizin.
Seine eigene
Medizin
schlucken.
Schlucken.
Kinder, ich wusste, es ging um Einnehmen von irgendwas. denn er denkt, alles läuft super. Die Ringe werden abgesaugt von seinem Flatter-System. Und sieht dann irgendwo, was ist das? Es spritzelt und blitzelt. Und dann fällt ihm auf, ich bin auf einem Holodeck. Auch die Frage an mich, warum diese kleine Ecke, wie das technisch, egal. Und sieht das sozusagen, ihm das passiert ist, was er den anderen antun wollte. Er wurde im Schlaf oder wann auch immer aufs Holodeck gebeamt, eine Nachbildung von seinem eigenen Schiff. Und dachte, alles läuft super, aber überhaupt nichts passiert. Und er ist einfach nur auf einem Holodeck, während die anderen ihren Scheiß weitermachen. Dann gibt es am Ende noch so eine, er und Picard kämpfen dann noch gegeneinander oder schwitzen ein bisschen beide im Innenraum von diesem Gerät, was irgendwie aus diesem Nebel, aus diesen Ringen das Verjüngungsserum absaugen soll. Ist ja alles ein bisschen unklar. Und weil man natürlich darauf muss, um den Selbstzerstörungsmechanismus zu programmieren. Man hat dann 2 Sekunden Zeit, um zu verschwinden. Und Picard gelingt es dann und er wird kurz bevor es zu Ende geht, bevor er vom Flammenmeer aufgefressen wird, rausgebeamt und sein Kumpi Mark Ruffalo natürlich nicht. Und deswegen haben wir am Ende ein Happy End. Also abgesehen davon, dass ungefähr die Hälfte dieses Dorfes nicht weggebeamt, sondern erschossen wurde.
Das ist richtig.
Aber es wurde ihnen eh langsam ein bisschen voll.
Ich fand auch, das war irgendwie, das ganze Ende zog sich dann halt auch sehr. Also dieser Höhepunkt mit irgendwie die Enterprise ist im Kampf und dann irgendwie das und dann Picard mit dem Typen und so, das hätte alles irgendwie auch irgendwie, naja, es hat ein bisschen gedauert, auch bis zum Komplettende.
Aber das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sich das einfach angefühlt hat für viele Leute wie eine lange Folge, weil man gemerkt hat, dass da einfach Zeit gestreckt wurde und nicht so viel investiert wurde in die Story oder in den Film oder generell, weil alles irgendwie so, alles, was in dem Film passiert, hätte auch viel schneller passieren können.
Ich habe auch gedacht, also wenn man jetzt diese aktuellen Filme nimmt,
auch Frieda,
die drei.
Das tut mir jetzt leid. Das ist ja dein Lieblingsfilm. Ich wollte nicht deinen Lieblingsfilm schlecht reden.
Das ist gut. Ich weiß ja, dass der
ihr sagt
Schwächen
ja,
hat.
Ihr sagt ja beide im Prinzip die gleiche Sache. Ja. Nur, dass Frieda es gut findet und du nicht. Und das finde ich ist ja halt total legitim. Na, du findest ja gut, dass es sich wie eine Folge anfühlt.
Das stimmt. Ja, weil das ist halt, weil ich mich da sehr, sehr zu Hause fühle. Ne?
Ich mag den Film übrigens auch sehr. Ich finde tatsächlich, ich hatte auch in Erinnerung, also in meiner Erinnerung war er nicht ganz so langsam, also so, dass so wenig passiert ist. Mhm. Ich habe auch geschrieben, in diesen neuen Filmen, diese Star Trek-Filme der neuen Generation, wäre das in den ersten 10 Minuten passiert, weil die wieder sehr schnell sind.
Ja.
Aber ich fand ihn trotzdem auch schön. Aber das liegt natürlich, ich hänge einfach gern mit denen rum.
Ja, ich mag die Charaktere einfach auch wahnsinnig gerne. Ja. Und ich habe den Film so oft gesehen, Alter.
Man muss ja auch mal sagen, dass hier, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, das ist ja auch eine komplett eigene Storyline. Wie heißt der Laseraugentyp?
Geordi. Geordi LaForge.
Geordi LaForge kann durch die Magie dieses Planeten wieder sehen und hat normale Augen und spielt das sehr intensiv den ganzen
Film.
Der
hat aber auch normalerweise keine Laseraugen, sondern ist blind.
Ja, aber er hat ja immer diese Laserbrille auf. Diese komische Laseraugenbrille. Ja. Und in dem Film spielt er so richtig, dass er wieder
das
sehen
stimmt,
kann.
Das stimmt, das ist so lustig, weil man sieht halt seine Augen und er sieht dann seinen ersten richtigen Sonnenuntergang und hat dann Tränenaugen. Und da habe ich auch gedacht, du spielst jetzt richtig mit den Augen, weil sonst kannst du die nicht benutzen. Das ist jetzt deine Chance, die Augen zu benutzen. Er hat immer sehr intensiv geguckt.
Er hat aber auch sehr intensive Augen, finde ich. Weil man ist so, ich bin auch heute noch erstaunt, wenn ich von Liver Burton das Gesicht sehe, ein Foto sehe, weil ich das nicht gefunden bin, dass der Augen hat.
Ja.
Also es ist so, die wirken, die sind sehr groß und die wirken sehr intensiv und das kommt da auch besonders extrem.
Auch nochmal fette Props an den Mann, der viele Jahrzehnte mit einem Haarreifen vor den Augen rumgelaufen ist. Muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Das ist bestimmt nervig.
Auf jeden Fall.
Der Film endet dann mit einem schönen Lied, vermutlich von Richard Kleidermann. Und wir sehen nochmal das Toskana-Dorf, in dem alle wieder glücklich sind. Es ist schon, also dieses Dorf und diese Musik, das ist schon wirklich extrem cheesy.
Wie fandet ihr das kleine Tier von dem kleinen Jungen, ach, stimmt, das aussah wie ein Hodensack mit Augen?
Hm. Auch sehr gut animiert übrigens.
Ja.
Das
ist ja auch übrigens so eine große Storyline in dem Film. Das ist ja Datas große Storyline. Der hat so eine Pinocchio-Storyline bekommen mit diesem Jungen, der ihm sagt, ja, man muss Spaß haben, wenn man ein Mensch sein will und so. Mhm. Und Data so, was bedeutet das, Spaß zu haben? Ich weiß es nicht. Und so,
ja,
das
ja.
ist so seine große Story.
Das ist ja,
das ist ja immer Datas Story.
Das wollte ich gerade sagen, das ist doch immer sein Ding.
Ja. Er will halt menschlicher werden.
Ja. Und da ist es halt, das ist so eine seiner wenigen tatsächlich engen, er hat ein, zwei, also er hat zumindest eine in Next Generation mit einem Kind, so eine, wo das Kind aber eher ihn nachahmt und was auch so ein bisschen so darum geht, dass Data eigentlich eher Mensch sein will und der Junge will eher sein wie Data, wegen keine Gefühle haben und so, Mutter verloren, Vater verloren, irgendwie schlimm. Und hier ist es jetzt halt quasi nochmal ganz verkürzt Datas ganz allgemeine Geschichte. Also diese Pinocchio-Sache ist ja sein Ding.
Sie haben ja auch ganz klar gemacht, dass sie nicht davon ausgehen, dass die Leute, die Filme gucken, auch die Serie gucken. Deswegen taucht es dann einfach nochmal auf.
Na. Hat ja gut funktioniert. Also ich hatte bei dem Teil wirklich das Gefühl, das ist halt Fanservice. Deswegen war das für mich so uninteressant. Weil da diese ganzen Figuren, die Fans alle lieben, wie sich ja auch heute wieder gezeigt hat, zu denen ich aber gar keinen Bezug habe, da irgendwie deren typischen Marotten und Merkmale irgendwie nochmal so ein bisschen damit gespielt wurde und da darüber irgendwie erzählt wurde und so. Und dass das aber auch so einer der Hauptzwecke dieses Films war.
Nun denn.
Nee, sag. Nö, ich glaube nicht, dass das, also dass der Zweck Fanservice war unbedingt, sondern es ist wahrscheinlich eher so ein, könnte man jetzt auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen nachlesen, aber der Vorgänger zu dem Film war ja relativ düster und irgendwie so, also nicht so leicht und dass es halt vielleicht eher so eine, fast eher eine bewusste Entscheidung war, ein bisschen einen leichteren Film zu machen stattdessen.
Das
oder als Anschluss.
Genau, das ist ja auch, weswegen es den Reise in die Gegenwart gab.
Vielleicht ist Jonathan Frakes auch einfach irgendwie, vielleicht kann der ja nichts anderes.
Der hat den Vorgänger, der super gut und sehr düster war und auch super gut ankam, auch regiert.
Ja, na klar, da haben wir auch schon drüber geredet. Diese Folge ist ja danach. Wir sind ja schon danach. Naja, gut. Also das tut mir wirklich sehr leid, dass ich hier heute so ein bisschen der Grumpy...
Grumpy Smurf auch im
der Hinblick Star Trek auf deine Mütze.
Ich kenne das nur so. Ich, was? Das Nils immer so... Mwah.
Ja, weil wir Harry Potter zusammen gemacht haben. Ja, das stimmt. Wir müssen Frieda mal einladen zu einem Film, wo du Fan bist.
Aber ich fand ja, vielleicht bin ich auch einfach... Es ist halt bei mir, ich habe halt TOS komplett gesehen.
Okay, also wir beenden jetzt diese Folge.
Die Tribbles,
meine
Lorca.
Wichtige Frage noch an Frieda. Ja, bitte. Welcher ist dein Lieblingsfilm von den Star Trek-Filmen?
Ich kann von den neuen, ich finde die neuen so anders, dass ich die nicht reinnehmen kann. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich der Aufstand sein, aber das nicht, weil er der beste ist, sondern weil ich den einfach so unfassbar oft gesehen
ja,
habe.
Ja, aber darum geht es ja auch. Also welcher dir am besten gefällt, nicht der welcher der beste ist.
Ja, da bin ich halt, in dem Film bin ich halt zu Hause. So.
Ja, ist doch gut. Ich finde das...
Also deswegen
das,
wollte ich den ja auch machen.
Das ist ja auch, ich kann ja auch einfach ununterbrochen und für immer niemals aufhören Frasier gucken, obwohl ich natürlich auch finde, okay, da passiert dann jetzt auch nicht viel mehr, aber das ist halt mein Zuhause. Frasier ist mein Zuhause.
Ich würde gerne noch, weil das konnte Maria Bernd Begemann nicht beantworten, weil sie da nicht so genau sozusagen im Stoff ist, aber bei dir haben wir das heute ja schon gemerkt, Frieda, ist das tatsächlich so der Fall. Was ist deine liebste TNG-Folge?
Boah!
Also, ich konnte das nicht sagen, weil ich die halt immer so am
ja,
Stück
nee, so also ich meinte das jetzt nicht, dass du es nicht wüsstest, sondern dass es bei dir
The Measure of a Man ist immer gut, aber das sagen immer alle.
Ja, Measure of a Man ist gut. Das ist die, wir reden von der, wo Data, der, naja. Ja, die ist schon gut. Die ist schon wirklich einfach sehr, also die ist auch so als alleinstehende Folge einfach unfassbar gut und zeigt, was gerade was TNG alles kann und was vor allem Picard, also Patrick Stewart kann, der für mich auch wirklich, also ich muss immer sehr überlegen, wie er heißt, weil er für mich einfach Picard heißt. So, nee, ja, ich, Measure of a Man ist schon echt gut. Aber ich habe da halt auch so ein paar, ich bin ja wieder jetzt gerade darauf gekommen, dass ich auch den Gott der Mintakana irgendwie total mochte. Aber das sind dann halt immer so Folgen, weil ich da an, oder dann gibt es diese eine, da weiß ich gerade nicht, wie die heißt, ah doch, die heißt, glaube ich, auf Deutsch so Augen in der Dunkelheit, wo Troy träumt, weil irgendwie, und da gibt es so, auf der anderen Seite ist auch ein Schiff und die versuchen ihr eine Nachricht zu senden und die sind, keine Ahnung, sie träumt. Und die fand ich als Kind halt mega, mega gruselig und habe die aber geliebt, weil ich die so gruselig fand. Zum Beispiel. Aber es gibt so viele Folgen, die ich aus unterschiedlichen Gründen geil finde.
Troy aus High School Musical?
Ja.
Genau.
So sei es. Das tut mir leid, dass hier heute irgendwie, ist das unangenehm für unseren Trekkie-Fans, dass ich hier heute so Bad Cop war.
Ich hab dich trotzdem lieb.
Aber das ist der eine Film, der mir halt wirklich nicht gefallen hat in dieser Reihe. Mea culpa.
Oh ja, wart mal auf Nemesis.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, liebe
ja,
Frieda.
Ja, sehr gerne. Ich danke euch.
Und uns mit deiner Expertise bereichert hast. Falls ihr uns schreiben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter. Da sind wir für euch 24/7 erreichbar. Und da findet ihr uns unter @wimafwarweg.
Weil Wimaf schon weg war.
Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, die wir eventuell beantworten. Im wahrscheinlicheren Falle zwar nicht, aber wenn da wirklich eine Frage euch unter den Nägeln brennt, dann stehen wir euch auch da zur Verfügung unter
wimaf@poolartists.de.
Liebe Maria, hast du vielleicht für uns zum Abschluss nochmal so ein Geräusch, das du uns nochmal hier präsentieren möchtest? Dankeschön. Vielen Dank. Ganz lieb. Liebes Publikum, bis zum nächsten Mal hier bei Wiedersehen macht Freude. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie
macht?